dieser Geschichte gehört haben, ist ja eine ganz zentrale Begebenheit im ganzen Alten Testament. Es ist die Geschichte kurz bevor die 10 Gebote dem Volk vermittelt werden. Also diese Grundordnung, man könnte sagen die Verfassung, so wie unser Grundgesetz, auf dem alle Gesetze, alle anderen politischen Ereignisse und Begebenheiten aufbauen. Und hier heißt es am Anfang, sie lagerten sich in der Wüste gegenüber dem Berg. Das findet statt in der Südspitze der Sinai-Halbinsel, am Fuße dieses Gebirges Sinai und an einem dieser Gebirge, dieses sehr zerklüfteten Gebirges, ist der Berg, auf dem die Begegnung von Gott mit Mose dann stattfinden wird. An anderer Stelle wird uns von diesem Berg als dem Berg Horeb berichtet. Und in der gleichen Gegend, am Fuße dieses Berges, hat schon einmal eine Begegnung Gottes mit Mose stattgefunden. Das war bei diesem Ereignis des brennenden Buschs, also wo ein Busch brannte, aber nicht verbrannte, ein Naturereignis, das Mose vollkommen wunderbar war. Und aus diesem Busch hat Gott ihn berufen, beauftragt zu diesem ungeheuren Projekt Exodus, also dem Auszug aus der Sklaverei. Eine kampflose Befreiung eines ganzen Volkes aus dem KZ, aus einem gesamten riesigen Straflager. Wenn man bedenkt, dass der Ursprung dieser Aktion, dieses Projektes, seinen Anfang genommen hat in den Gedanken Gottes, dieser Berufung, dieser Beauftragung, dann kann das vielleicht auch für unser Leben schon eine erste Merkstelle bilden. Wir sehen in unserem Lebensvollzug, in unserer Lebenslage vielleicht vieles Wirre, ungeordnet, ja vieles Belastende, vieles, was uns ganz und gar nicht zusagt. Können wir darin einen roten Faden des Gedanken Gottes für unser Leben sehen? Also ein Konzept, eine Idee, einen Entwurf, den er für unser Leben hat, den wir vielleicht im Nachhinein, aber da, wo wir dann in dieser Lage leben, noch nicht erkennen. Wenn wir das nehmen als eine Sichtweise, Gott übernimmt die Initiative für Wege mit uns. Er denkt voraus. Er lässt uns seine Wege wissen und er setzt sie um. Ich denke, dann haben wir auch Möglichkeiten, auch mit dem Schwierigen unseres Lebensalltags ganz anders umzugehen. Hier, genau dort, wo dieser Auftrag an Mose begonnen hat, wenige Monate vorher, ist Mose jetzt wieder nun angekommen. Und die Hälfte dieses Auftrags ist erfüllt, sozusagen Teil 1 dieser Befreiung. Es hieß ja bei dieser Auftragung, ich bin herniedergefahren, dass ich das Volk errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land. Der Auszug war abgeschlossen und jetzt steht noch der Einzug in das neue gute Land an. Und da gehen die Gedanken, bei uns wäre das nicht anders, ganz selbstverständlich zurück. Was war damals, als ich schon mal hier war? Einige Monate vorher. Und wie vergleiche ich meine Lage damals, als alles wie ein riesiger Berg vor mir stand, mit der Ereignislage jetzt? Und sicherlich war das für ihn Grund zum Staunen, Grund zum Danken, ja, um neues Vertrauen zu gewinnen, was Gott bewegt hatte in diesen wenigen Monaten. Hat Gott vielleicht auch bei uns Veränderung des Denkens bewirkt? Die Kraft zum Tragen oder ein Interesse geweckt in uns, in seinem Sinne zu leben und zu handeln. Ich denke, mir ist das in gewissem Sinne ähnlich ergangen vor kurzem, als ich mit einem Schulfreund, einem Mitschüler aus meiner Schulzeit vor 50 Jahren, muss ich dazu sagen, wieder zusammengetroffen bin. Und in meiner Schulzeit habe ich den Glauben, so gut es ging, versteckt. Also habe mich da sehr bedeckt gehalten, bloß nicht auffallen, durch meine Beziehung zu Jesus. Und jetzt bei dieser Wiederbegegnung vor wenigen Monaten beim gemeinsamen Essen habe ich angeregt, wir könnten ja auch mit einem Tischgebet beginnen, und einem Mitschüler, von dem ich wusste, ist aus der Kirche ausgetreten. Schon damals hatte er sich vom Religionsunterricht befreien lassen. Das war schon noch damals ein ganz mutiger Schritt. Heute ist das ja eher das Normale. Und das war für mich selber erstaunlich, wenn ich das aus meiner Lage von vor 50 Jahren bedacht hätte, dass ich mich auf die Seite von Jesus stellen würde und ohne Zwang und ohne Krampf, sondern mit einer freundlichen, gewinnenden Haltung, da denke ich auch, da hat Gott etwas verändert. Und hier heißt es ja nun, ihr habt gesehen, was ich getan habe. Was ich getan habe. Was soll das Volk ganz genauer sehen? Ihr habt gesehen, dann werden zweierlei Dinge aufgeführt. Was ich mit den Ägyptern getan habe. Und das Zweite, ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht habe. Es ist zum Sehen, es ist wirklich greifbar gewesen für das Volk, was Gott gemacht hatte, gegen jede Erfahrung. Die Weltmacht Ägypten, das war sicherlich die große Macht damals in der Zeit, musste kapitulieren vor einem unbewaffneten Volk. Ja, das war eine Geschichte, die die Ägypter der Lächerlichkeit der Umwelt preisgegeben hat. Wie kann sowas sein? Und die ganze Eliteeinheit des Königs ist im Roten Meer umgekommen. Niemand aus dem Volk hätte sicher gesagt, da haben wir sie ja ganz schön überrumpelt oder wir haben sie so überrascht mit unseren 10 Plagen, dass die sich nicht mehr zu helfen wussten. Das war sicher für jeden offenkundig zum Greifen. Ja, hier hat Gott eingegriffen. Das war nicht unsere Sache. Also ihr habt gesehen, was ich getan habe. Und ihr habt gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln. Hier in der Stadt sehen wir kaum mal einen Adler. Das ist sicher unwahrscheinlich. Im Hochgebirge vielleicht, in der freien Natur. Und wenn man den beobachtet, das ist ein majestätisches Bild. Ein Bild, wie ein Tier dort in der Luft schwebt, wie mit einem lautlosen Düsentriebwerk getrieben. Ohne Bewegung, ohne Regung nutzt er die Thermik der Aufwinde aus und bewegt sich in seinen Kreisen majestätisch. Ein Bild der Überlegenheit. Das ist das Bild Gottes, was er mit seinem Volk gebraucht. Es gibt einen anderen Vers, auch in den Mosebüchern, wo noch ein kleiner anderer Touch dazukommt. Also nicht nur diese Kraft und Macht und Überlegenheit Gottes, sondern da heißt es einmal, wie ein Adler seine Jungen ausführt und über ihnen schwebt, so breitete Gott seine Fittiche aus und nahm ihn, den Jakob und seine Nachkommen, und trug ihn auf seinen Flügeln. Also beides stimmt eigentlich und beides kommt zusammen. Der Adler ist nicht nur ein überlegener Vogel, sondern er ist auch ein Erziehungstalent. Er scheucht die Jungtiere aus dem Adlerhort, um sie zum Fliegen zu bringen. Das ist riskant, auch für die Jungtiere, aber er schwebt über ihnen und hält Wache, dass kein Jäger sich auf diese Beutetiere stürzt. Er breitete seine Fittiche aus und hielt sie über sie. Und dann, wenn sie nicht mehr können, dann fliegt er unter sie und lässt sie Ruhe finden auf den Flügeln. Ein großartiges Bild. Beides gehört zusammen. Auch in unserem, denke ich, in unserem Alltag. Er tut den ersten Schritt, aber wir müssen folgen. Glauben lebt auch von den Erfahrungen, die wir mit Gottes unbegrenzten Möglichkeiten machen. Und doch, jeder Tag bringt wieder neue Erfahrungen und Erlebnisse, Herausforderungen, die uns wieder neue Lernschritte des Vertrauens abverlangen. Und man muss nur auf diese 2 Monate achten. Das heißt ja im ersten Vers hier, genau auf den Tag war das der erste Tag des 3. Monats, also genau 2 Monate früher, rechnen wir mal von heute zurück, also vom 10. Dezember bis 10. Februar, diese kurze Spanne von kurz vor Weihnachten, was sich in der knappen 8-Wochen-Frist da alles zugetragen hat. Ja, dieser Auszug aus dem Land, die Errettung dieser Dramatik durch das Rote Meer, die verschiedenen feindlichen Angriffe mit den Amalekitern, die Hungers- und Durstsituationen und deren Bewältigung. Und das alles auf diesen kurzen zeitlichen Raum fokussiert in 2 Monaten. Gottes Gnade, ja mit vielen Erfahrungen, die man persönlich dort zum Greifen halten konnte. Und auch immer wieder neue Proben, die wieder Anleitung zum Vertrauen in neuen Gelegenheiten geboten haben. Vorher sieht man nicht da einen Sinn oft drin, was uns begegnet. Aber hinterher, vielleicht viel einfacher, so wie das Wort des dänischen Philosophen Kierkegaard einmal deutlich macht, das Leben wird vorwärts gelebt. Natürlich, niemand lebt rückwärts, aber es wird rückwärts verstanden. Vorwärts leben, ja, das verlangt uns das Leben ab, aber im Rückblick lässt sich manches ganz anders einordnen. Sind wir unzufrieden mit unserer Lebenslage? mit unserem Platz, mit unseren Begrenzungen, und wir müssten da nur mal ein bisschen nachdenken, da kämen wir alle auf vieles, was wir da aufführen könnten. So viel, dass wir da alle uns wahrscheinlich gegenseitig reif für die Psychiatrie machten, wenn wir sehen, was wir alles nicht haben. Ich habe es in einem Erlebnisbericht eines Jungen vor kurzem gelesen, der in einer jüdischen Familie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts aufwächst in Berlin, in guten Verhältnissen, aber dann hat er eine Hirnhautentzündung und trägt eine halbseitige Lähmung davon, lebenslang. Und dann bricht die Nazizeit auf, Anfang der 30er Jahre. Und das heißt Gefährdung. Und noch gelingt es der Familie vor den Deportationen zu fliehen ins Ausland, und zwar durch Emigration nach Palästina, also in das spätere Israel. Aber dort sind sie überhaupt nicht willkommen. Sie müssen sich durchkämpfen. Der Vater, ein Arzt, ist einer unter Hunderten und Tausenden von Ärzten, Akademikern und Intellektuellen, die es da zuhauf gibt, aber keine Handwerker, keine Landwirte, die wirklich etwas zur Kultivierung des Landes beitragen können. Nun muss er in der Landwirtschaft arbeiten mit seiner Behinderung. Das geht einige Zeit gut, aber dann muss er das aufgeben. Und an dem Tiefpunkt seines Lebens, in der Krise, was habe ich für ein schweres Lebensschicksal, versucht er einen Sinn zu sehen. Er befasst sich mit verschiedenen philosophischen, literarischen Gebäuden und findet irgendwo nicht die Antwort. Dann kommt der Gedanke, man könnte ja auch mal in das Neue Testament blicken, die Bibel der Christen. Aber dann sofort wieder auch der Gegengedanke, ein Buch voller Verleumdungen gegenüber den Juden, ein Buch mit Hass auf die Juden. Niemals. Obwohl er auch kein überzeugter Jude war und der Glaube ihm überhaupt nichts gab, sondern er nur äußerlich daran hing. Und dann ist die Neugier größer als die Ablehnung, und er liest darin, begegnet Jesus einem ganz anderen Bild, als er als Vorurteil hatte. Jesus ist Jude. Das Buch ist fast ausschließlich nur von Juden geschrieben worden. Es behandelt die tiefen Fragen der Menschheit nach woher und wohin des Lebens. Und da findet er sich wieder und findet die Antwort und findet zu Jesus. Und dann erst in der Mitte seines Lebens hat er eigentlich seinen Weg gefunden, seinen Auftrag, von dem er sagt, dazu bin ich hier. Nämlich Christen Anleitungen zu geben, wie man mit Juden sprechen kann, um sie zu Jesus zu führen. Das kann er tausendmal besser als Christen, die überhaupt nicht den Hintergrund dieses jüdischen Denkens haben. Und er sagt, wie gut, dass ich diese halbseitige Lähmung bekommen habe. Wie gut, dass wir fliehen mussten vor dem schrecklichen Naziterror. Sonst hätte ich Jesus nicht gefunden. Hinterher sieht man den roten Faden, den Gedanken Gottes, der das Leben durchzieht, diesen Entwurf, das Konzept, das er in unserem Leben hat, um uns unersetzbar, unwiederholbar in unserem Leben zu gestalten. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Den gibt es nicht nochmal im ganzen Weltall. Du bist mein. Wir wissen um die Komposition von Johann Sebastian Bach, geboren in Eisenach, ein Thüringer, und hat auch vielfach in Thüringen gelebt, in Weimar, Mühlhausen und anderen Orten. Unter anderem hat er die Kunst der Fuge komponiert. Also ein Meisterwerk, wie man diese Praxis des Kontrapunkts mehrerer Stimmen, die gegenseitig eigene Wege gehen und doch zueinander passen im Klangbild und auch immer wieder Figuren wiederholen, die in der vorhergehenden Stimme schon vorkommen. Ein unerreichtes Meisterwerk. Und zudem, in einer dieser Fugen ist sein eigener Name verarbeitet, mit den Tönen in der Folge B, A, C, H. Ja, vier Töne, die nah beieinander liegen. Und immer wieder kehrt dieses Motiv wieder. Wenn man das nicht weiß, kann man das genauso gut als ergreifendes Stück hören. Aber wenn man das weiß, sieht man, ja, es ist noch mehr, noch eine neue Dimension, die man da erkennt. Sogar der Name kehrt immer wieder. Und es gibt sogar Musikwissenschaftler, die sagen, er hat ganz andere Zahlensymboliken da noch verarbeitet, von denen die Masse eigentlich nur gar nichts weiß. Mit meinem Namen könnte ich das schlecht machen, mit anderen Namen ist das auch schwierig, aber BACA hat sich dafür angeboten. Nun, das öffnet einen Blick noch in Neuland, den wir vorher nicht hatten. Ihr habt gesehen, und das ist zum Sehen, was in unserem Leben da ist, wenn wir es mit den richtigen Augen sehen. Wenn wir die richtige Dimension, sozusagen die vierte Dimension dazu erfassen, mit der wir unsere Vergangenheit, unsere Lebenslage beurteilen. Und manchmal hilft es uns auch, hilft uns Gott in der geistigen Auseinandersetzung zu solchen Momenten, Schlaglichtern, wo wir etwas neu sehen, was tatsächlich unübersehbar ist. Vor 150 Jahren etwa, schon in der Zeit, wo Bibelkritik, besonders in Deutschland, sehr zu Hause war, die eben gesagt hat, die Bibel ist irgendwo mal später dann entstanden. Wer weiß, ob es da ein Original gibt und ob das historisch echt zu nehmen ist. Und dann, wie ein Blitz, schlägt da eine Erkenntnis, ein Fund ein, den man in der gleichen Gegend dieser Geschichte, wo sie hier spielt, im Katharinenkloster im Sinaigebirge gemacht hat. Also wenige Kilometer Luftlinie von diesem Ort entfernt, findet Tischendorf, dieser Archäologe aus Leipzig, so beiläufig am Vorabend seiner Abreise einen Stapel von Pergamenten, die dafür die Mülltonne gedacht waren und schon rezykliert werden sollten. Eine volle Abschrift des Neuen Testaments aus dem 4. Jahrhundert. So früh, wie es bis dahin noch keine Abschrift gab. Den Codex Sinaiticus, heute im Britischen Museum. Ein Licht mit einem Schlag, wie ein Blitz, der aufleuchtet und deutlich macht, ihr könnt es zum Greifen sehen. Und vieles bleibt uns heute verborgen. Wir wissen nicht, wo die Abschriften sind, die in der Zwischenzeit zwischen 350 und dem Jahre 60 oder 80 liegen. Aber wir dürfen Zutrauen haben nach der Glaubwürdigkeit der Überlieferungen dieser Funde, wie verlässlich die Bibel ist. Mit wie wenigen Detailfehlern überhaupt nur da abgeschrieben worden ist, eigentlich perfekt. Ihr habt gesehen, das ist der Blick nach hinten. Aber der Blick nach hinten soll auch nach vorne helfen können, zur Vorausschau, aus dem Rückblick der Ausblick. Ihr habt gesehen, was ich getan habe, und dann heißt es im nächsten Vers, das klingt erstmal weniger einladend, etwas spröder, wenn es da heißt, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen, dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Das liest man dann auch. Aber nicht mit der gleichen Begeisterung, vielleicht, ich habe euch ja Adlersflügel getragen. Ja, aber das gehört dazu. Wenn wir dieses Wissen haben, dass da wirklich ein tragfähiger, überlegener Gott in unserem Leben eine Rolle spielt, dann gilt auch das andere, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen. Das ist der Eintritt in diesen Bund, in dieses Testament, in diesen Vertrag, nachdem dieses ganze Buch, das Alte Testament, seinen Namen hat. Aber auch hier unternimmt Gott den ersten Schritt. An anderer Stelle in den Mosebüchern heißt es einmal, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Gedankenstrich, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Gedankenstrich, sondern weil er euch geliebt hat. Eine überraschende, eigentlich eine unwahrscheinliche Erkenntnis. Gott liebt uns nicht, weil wir es wert sind. Wir sind etwas wert, weil er uns liebt. Ja, weil wir das Kleinste unter allen Völkern, also mit Grenzen, die wir am besten kennen, die andere vielleicht auch sehen an uns. Deshalb neigt sich Gott zu uns. Ist das nicht eine gute Botschaft für alle, die ihre Grenzen kennen? Grenzen an Gaben, an Befähigung, an Aussehen. Ich könnte meine Grenzen beklagen, dass ich eine Glatze habe und würde mir gerne was anderes wünschen als Haarpracht und Haartracht. Ich muss damit leben. Und jeder andere muss nur mal lange genug nachdenken. Er findet Genügendes, wo er sieht, was bin ich doch in einem schlechten Schicksal umgeben. Gott liebt und sucht sein Volk, weil es das Kleinste ist, weil es nichts Großes vor anderen Augen, in anderen Augen darstellt. Gott geht uns nach, gegen alle Erwartungen. Ja, wie unwahrscheinlich das ist, macht mir folgende Begebenheit klar, die mir ein Freund erzählt hat. Er hat während seines eigenen Studiums, auch vor 40, 50 Jahren in Frankfurt, einen anderen Mitstudenten da vor dem Fahrstuhl getroffen. Die warten auf den Fahrstuhl. Jetzt kommt er, die Tür geht auf. Ja, wer darf zuerst reingehen? Jeder lässt dem anderen den Vortritt. Nach einigen Sekunden sind sie dann irgendwie beide im Fahrstuhl drin und klären diese Lage. Ja, es hätte der zuerst gehen sollen, der der Ältere ist. Also ich bin Jahrgang 1939. Ich auch, sagt der andere. Ich bin im Juli geboren. Ich auch. Ich bin am 16. Juli geboren. Gut, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich auch. Und dann sagt er, gut, das ist ein Grund, wir sollten uns duzen. Zu der Zeit siezten sich Studenten untereinander. Ich heiße Manfred. Ich auch. So überraschend. Ja, man kann die Zufallwahrscheinlichkeit ausrechnen, die das bedingt, dass hier zwei Leute, gleichen Namen, gleichen Datum, an Geburt zusammentreffen, ist sehr gering. So unwahrscheinlich, so überraschend, so unerwartet sucht Gott sein Volk aus, das kleinste unter allen Völkern. Wenn ich das wörtlich nehme, das ist nicht zu fassen. Werdet ihn nun gehorchen, dieses kleinste aller Völker. Ja, man kann das auch sicher umschreiben, dass es vielleicht einen Klang hat, der das etwas füllt und nicht diese spröde Form gehorchen. Das denkt dann an Knechtschaft und Sklaverei. Und auch im Mosebuch 5, das 5. Buch Mose 10 heißt das: Nun Israel, was fordert der Herr dein Gott noch von dir als, es werden vier Dinge aufgeführt, als dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst, dass du ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst von ganzem Herzen und ganzer Seele. Also gehorchen wird hier umschrieben mit einem Strauß von vier Eigenschaften und Tätigkeiten. Fürchten, wandeln, lieben und dienen. Da klingt mindestens ein anderer Akzent mit, ja, dass alles auf eine Karte gesetzt wird in unserem Leben. Dass unser Denken ihn umkreist. Ja, dass etwas mich umtreibt, was ein Lebensziel hat. Dass ich bemüht bin, meine Gaben so einzusetzen, meine Kreativität, meine Möglichkeiten, um in seinem Sinne, im Interesse Gottes zu leben. Also nicht nur das zu tun, wozu ich gerade getreten werde, wie ein Sklave und kein Schritt mehr, sondern mitzudenken, wo könnte ich tatsächlich mit meinen Möglichkeiten Gott in dieser Welt verherrlichen, für ihn eintreten. Werdet ihr nun gehorchen, so sollt ihr mein Eigentum sein. Und es heißt dann weiter, mein Eigentum, und ihr sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also, Eigenschaften werden da benannt, was mit diesem Eigentum Gottes hier umschrieben ist. Priesterbefähigung, Königbefähigung, ein Volk des Eigentums. Ein Priester ist ein Mittler seines Volkes zwischen Gott und den Menschen. Ein Mediator, sagt man heute. Ein Multiplikator, der im Grunde den Weg nach außen findet, von dem, was er selber gehört hat. Ein Wegweiser, könnten wir ganz schlicht sagen. Und es wäre es fatal, wenn wir sagen müssten, bitte nicht auf mich schauen, ich bin kein so guter Wegweiser. Wir sind Wegweiser, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht keine hilfreichen, vielleicht etwas Verdeckte, vielleicht etwas in Umwege führende oder gar in Abwege führende. Aber wir sind Wegweiser. Wir sind neulich in Leipzig gewesen, abends bei Dunkelheit dann zurückgekommen aus der Innenstadt, Nähe Hauptbahnhof, da war eine Umleitung. So, ich bin überzeugt, die war nicht ganz korrekt. Jedenfalls nach 5 Minuten waren wir wieder an der Stelle, wo wir schon mal waren. Haben wieder nochmal genau geguckt. Jetzt geht's da, Umleitung. Zum 3. Mal kamen wir wieder an die gleiche Stelle. Dann haben wir natürlich gut daran getan, auch nach Intuition zu fahren. Ein GPS haben wir nicht, also wir sind aber auch irgendwo angekommen dann. Und zum Glück haben wir uns dann nicht mehr auf die Wegweisung verlassen. Keine Hinweise, die falsch, die lückenhaft, die unleserlich vielleicht bei uns in der Dunkelheit nicht mehr lesbar waren, sondern klare Wegweiser, die anderen hilfreiche Schritte zeigen. Das ist der Priester. Und Könige, Verantwortung für andere übernehmen. Ein Volk des Eigentums. Gott verteidigt sein Eigentum, wie jeder sein Eigentum zu Recht verteidigen. Ja, und das heißt mal sehr, sehr schön in einem anderen Vers aus dem 5. Buch Mose, er behütete sein Volk wie seinen Augapfel. Ja, wenn uns jemand mit der Hand vor den Augen herumfährt, dann schließt sich automatisch das Augenlid. Das ist ein Reflex, das können wir gar nicht verhindern, um unser Augenapfel zu schützen. So verteidigt Gott sein Volk, was ihm gehört. Und all die Eigenschaften werden auf Christen übertragen. Bibelleser wissen, dass dieser Vers fast nochmal mit gleichem Wortlaut im Petrusbrief steht. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Also nicht nur das damals berufene Volk Israel. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ihr. So gebe ich es jetzt weiter an uns, die wir uns auf Jesus beziehen. Werdet ihr nun gehorchen, so sollt ihr alles das sein. Priester, Könige, Volk des Eigentums. Und was ist die Antwort des Volkes? alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Kurze Zeit später nochmal eine ähnliche Begebenheit, wo ein solcher Bundesschluss unterstrichen wird, und da heißt es, Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn, da antwortete das Volk wie aus einem Munde. Unisono, sagt man in der Musik, ja. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und das war sicher Überzeugung. Und ganze Anteilnahme, ein ganzes Interesse, ein ganzer Wille, der dahinter steht. Und das ist auch nötig. Denn sonst halten uns viele Dinge wieder auf dem Weg der Umsetzung am gleichen Tag noch ab. Ich habe das mal in einem Wort in dieser Weise in diesen letzten Wochen gelesen. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann misstraue deinen Augen, wenn sie deinen Ohren widersprechen. Wenn du Gottes Stimme hörst, dann folge diesen Ohren, dem, was du hörst. Selbst wenn das im Widerspruch zu dem, was sichtbar, scheinbar vor Augen steht. Das ist mir eindrücklich einmal als Bild deutlich geworden bei Ferien im Südfrankreich in der Nähe des Pont du Gard, also dieser großen Brücke oder Wasserleitung aus römischer Zeit über diesen Fluss, den Gard, in der Nähe von Nîmes. Das ist ein großer Touristenmagnet, deshalb waren wir auch da und viele anderen mit uns. Und zugleich auch eine Wasserstelle, in der man sehr schön an einer Uferseite schwimmen und baden kann. Und auf der anderen Uferseite ist ein steiler Felsabhang, 10, vielleicht 12 Meter hoch. Und das ist natürlich ein Sport, dass da junge Leute dann von da oben reinspringen. Wir haben ja auch immer Kulisse und sehr viele Zuschauer, die auf der anderen Seite das dann beobachten und jubeln. Aber man muss mit einem Anlauf springen, sonst ist es gefährlich, weil ein kleiner Felsvorsprung einem sonst lebensgefährlich verletzen würde. Also es geht nicht einfach nur aus dem Stand, sondern 4 Meter Anlauf und dann hinein. Das macht da einer fantastisch, mit Kopfsprung landet er unten butterweich. So sieht das aus, von außen jedenfalls, und alle sind natürlich begeistert. Dann ein Mädchen, die es auch versuchen will. Sie sieht das ja, es geht. Die nimmt Anlauf, aber stockt im letzten Moment. Da ist doch irgendwo eine Schwelle. Und natürlich rufen alle so, mach das doch, das ist doch ganz leicht, du schaffst das doch, sagen alle die Feiglinge wie wir, die am anderen Ufer liegen und dazugucken, die das nie wagen würden. Davon lebt der ganze Sport, ja, dass einer läuft und Tausende schauen zu. Ja, sie hat es nicht gemacht. Man muss abspringen, aber vielleicht sogar mit ganzer Entschlossenheit. Sonst hält einen so vieles auf, an Gewohnheit, an Vorbehalten, an Misstrauen, an Eindrücken aus der eigenen Lebensgeschichte. Und hier war es ein wirklicher, bewusster Entschluss, einmütig, wie aus einem Munde. Und doch wissen wir alle, die wir die Geschichte weiter kennen, schon wenige Wochen ist das auf flagrante Weise wieder in Frage gestellt worden. Nachdem die Gebote benannt wurden, und das erste Gebot heißt gleich, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, kam dieser ganz große Abfall nach wenigen Wochen mit einer Abgötterei, einem goldenen Kalb, wie es die Völker ringsum auch hatten. Und die ganze Geschichte Israels ist diese Hängepartie, ein Wechselbad von Treue und Untreue und wieder neuem Aufbau und einer neuen Niederlage. Ist das nicht sehr nah dem, was auch wir erleben? Eine Geschichte von wechselnder Verbindlichkeit, aber auch genauso wieder von Untreue. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Sagt das in der alten Luther-Übersetzung, ein Wort im Hebräerbrief. Ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Also entschlossen. Welches geschieht durch Gnade, heißt es hinterher. Da merken wir daran, Gott ringt mit, fiebert mit. Er möchte, dass wir den Weg wirklich schaffen. Aber wir müssen auch unseren entschlossenen Willen dazu beitragen. Ich möchte abschließen mit einer Begebenheit, die in dem Buch Jesus, unser Schicksal heißt es, von Wilhelm Busch, einem Pastor aus dem Ruhrgebiet in den 50er, 60er Jahren, der beschreibt einen Besuch bei einem Bergmann. Er war da Pfarrer in einer Bergarbeitersiedlung. Ein Bergmann, der in einem Grubenunglück einen Steinbrocken in seinen Rückgrat bekommen hat und seit der Zeit querschnittsgelähmt ist. So, junge Leute aus der Gemeinde, die ihn kennen, sagen dem Pfarrer, versuch doch mal diesen Mann. Und dann geht er dahin, ein armes Reihenhaus, und trifft da diesen Verletzten in seinem Rollstuhl und eine ganze Reihe Kumpels dabei, die ganze Luft ist alkoholisiert und er ist kaum im Zimmer, da wird er als der Pfarrer erkannt. Du Schwarzdrossel, was willst du überhaupt mir sagen? Wo war dein Gott, als mir dieser Steinbrocken ins Kreuz fiel? Er hat überhaupt nicht eine Möglichkeit, nicht mal ein Trostwort oder einen verbindlichen Gruß oder Abschied zu sagen. Er verschwindet wieder. Es ist so unheimlich trostlos, wie er sagt. Aber diese jungen Freunde aus der Gemeinde mit, die überreden den Bergmann, komm doch mal mit in eine Stunde unserer Gemeinde. Wahrscheinlich haben sie ihn dann einfach im Rollstuhl mitgebracht, ob er wollte oder nicht. Der saß da in seinem Gang, versteinert, kein Aufblicken, keine Regung in dieser Miene. Aber er kam wieder oder wurde wiedergekommen von seinen Freunden. Und irgendwo taut dieses Steingesicht auf. Er merkt, da ist vielleicht sogar etwas, was mir helfen kann. Ein Lichtblick, der in mein Lebensschicksal wieder Neues bringt. Und er findet wirklich Jesus als den, der auch für sein Leben noch einen Sinn, ja gerade für sein Leben eine Zukunft hat. Und wenige Monate später besucht ihn der Pastor wieder zu Hause. Er sitzt in seinem Rollstuhl vor seinem Häuschen da auf dem Pflaster in den letzten Sonnenstrahlen und sagt ihm, ja, ich merke, ich werde bald sterben müssen. Es wird auf ein Ende zugehen. Aber es ist für mich jeder Tag wie der Tag vor Weihnachten. Selbst diese Pflastersteine lachen mich an. Und wenn ich dann vor Jesus stehe, werde ich ihm danken, dass er mir mein Kreuz zertrümmert hat. Sagt der Pfarrer, wie kannst du so etwas sagen? Und er wiederholt das. Ich weiß, was ich sage. Ich werde ihm danken, dass er mir mein Kreuz zerschmettert hat, um mich zum Halten und Innehalten zu bringen, um zum Nachdenken und daran, dass ich ihn gefunden habe. Wir brauchen diese Momente der Rückschau. Sie werden immer wieder auch in der Bibel uns nahegelegt. Gedenke der vorigen Zeiten. Erinnere dich daran, da ist vieles zu sehen. Vergiss nicht zu danken, was du erlebt hast. Aber wir brauchen noch den Blick nach vorne. Eine neue Verbindlichkeit. Wieder anzufangen, wo es daran gefehlt hat. Wo wir ins Schleudern gekommen sind. Wo wir uns Freiheiten genommen haben. Und dann irgendwie ab vom Kurs gekommen sind, an die Leitplanke. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden. Denn er verlässt sich auf dich. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Amen.